Übern Zaun, der Garten-Menschen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei der zweiten Folge mit dabei seid. Ich bin Caro, selbst Schrebergärtnerin, seit ziemlich genau einem Jahr und für diese Folge ins wunderschöne Hamburg gefahren. Dort habe ich Björn in seinem Kleingarten in Lockstedt besucht. Einige kennen ihn ja sicherlich von seinem Gartenblog Gartenbaukunst. Dort wollte er eigentlich über seine Fortschritte im Garten schreiben. Daraus wurde aber ein etwas anderer Blog übers Gärtnern als Popkultur. Was damit genau gemeint ist, darüber sprechen wir natürlich, aber vor allem auch über das Leben als Laubenpieper und warum spießig sein echt Spaß macht.
Hallo lieber Björn, vielen Dank, dass ich heute bei dir mal über den Zaun gucken darf.
Guten Tag, herzlich willkommen in meinem Garten.
Ich wollte gerade sagen, über den Zaun gucken stimmt ja nicht ganz. Wir sitzen mittendrin und zwar direkt vor der schönen bunten Laube. Mhm. Inwiefern ist das denn hier dein zweites Zuhause?
Ja, ich versuche halt möglichst viel Zeit hier zu verbringen, also auch mit Frau und Kind. Und das ist mittlerweile ist das quasi so eingebunden. Also dass wir quasi, ich hole sie halt aus der Kita ab und dann fahren wir halt in den Garten. Also es ist jetzt so, dass wir gar nicht unbedingt so gerne nach Hause fahren, sondern halt lieber hierher.
Euer Zuhause so. Ist ja auch gar nicht weit weg. Es sind ja, glaube ich, nur 5 Minuten mit dem Fahrrad und ihr seid hier.
Genau, es sind 5 Minuten mit dem Fahrrad. Wir haben auch so einen kleinen, also einen Schattenvorgarten. Da sind halt auch Spielplätze, weil das so eine integrierte Wohnanlage ist, die halt auch konkret darauf ausgerichtet ist, dass es dort Kinder gibt, die miteinander spielen. Aber trotzdem fahren wir halt lieber hierher. Also wir bringen auch ab und zu mal die ganze Kita mit her. Das kommt auch vor. Das sind die ganze Gruppe, die kommen so 2-3 Mal im Jahr, sind die auch hier.
Der Platz ist ja genug, so 400 Quadratmeter sind es?
Ja, so 430 oder so insgesamt, wobei jetzt ein kleines Stück dann wegkommt.
Ja. Warum kommt noch was weg von deinem Garten?
Unser Gartenverein ist für Hamburger Verhältnisse ein sehr moderner Kleingartenverein. Und wir haben halt quasi dazu, oder wir haben eingewilligt, die Gärten nachzuverdichten. Und Nachverdichtung bedeutet halt, wenn 2 Gärten frei sind, dann werden aus 2 Gärten 3 gemacht durch Teilung und dadurch, dass jemand anderes halt ein Stück von seinem Garten dazu gibt. Und ich bin jetzt hier dieser andere, der was dazu gibt und dementsprechend kriege ich hier so einen schmalen Streifen abgetrennt, der dann halt dazu Weg wäre zu einem noch zu entstehenden Garten.
Fällt dir das schwer oder gibst du gerne was ab von deinem Grün?
Also ich teile generell gerne. Ich wusste das, als ich hier den Pachtvertrag unterschrieben habe. Von daher ist das für mich völlig okay. Ich finde es halt auch gut, dass man dann quasi einen Garten mehr hat insgesamt, ne, wo dann Leute rein können. Was ich ein bisschen missbillige, ist so der Grundkonsens, der sich dahinter verbirgt, weil hier im Viertel ganz, ganz viele Gärten halt auch verschwinden. Also es werden ganze Vereine dicht gemacht, wo dann halt gebaut wird. Und der Deal vom Hamburger Gartenbund ist zu sagen, die reine Anzahl der Gärten bleibt gleich, also hamburgweit. So, ne, das hört sich erstmal so ganz cool an. Aber die reine Anzahl der Gärten gewinnt man eben genau durch sowas, indem man nachverdichtet. Und im Prinzip ist es ein bisschen so, jeden Garten, den wir neu schaffen, fällt woanders weg. Mhm. So, die Kleingärtner kannibalisieren sich so ein bisschen gegenseitig, finde ich. Und den Gedanken finde ich wiederum nicht so toll, weil sie natürlich uns irgendwie belohnen, dass wir das tun und sagen, ja, toller Gartenverein und so, wissen aber ganz genau, dass anderswo welche wegfallen.
Ja, über Kleingärten im Speziellen, auch euren Kleingarten, sprechen wir gleich noch. Kommen wir aber erstmal zu deinem Garten. Wir haben gerade schon eine kleine Führung gemacht, obwohl klein stimmt nicht ganz. Wir haben auch eine Stunde gebraucht jetzt irgendwie. Du hast mir alles gezeigt. Ja. Wie würdest du denn selbst deinen Garten beschreiben?
Also was ich versuche ist, aus einem sehr symmetrisch geraden Strukturgarten einen etwas verschlungenen, naturnaheren Garten zu machen. Also es gab hier quasi einen Weg von der Pforte bis zur Laube, so gerade wie so eine Landebahn vom Flughafen. Das habe ich halt weggemacht und jetzt durch so eine Hecke, so eine Kurve da reingebaut und durch schmale Beete, sodass es halt so ein bisschen verschlungener und auch für mich irgendwie natürlicher aussieht insgesamt. Und ich werde halt versuchen, durch so wilde Inseln das Ganze noch so zu gestalten, dass es so ein bisschen Richtung, vielleicht wie so ein kleiner Park, ne, dass man so Wege hat, wilde Wege, Beete da drinne, Hochbeete, verschiedene Anpflanzungen. Und durch den alten Apfelbaum, den ich vorne habe, wo halt der Sandkasten auch drunter ist, hier so eine kleine Erlebniswelt oder irgendwie so in die Richtung soll das irgendwann mal gehen. So, und da bin ich jetzt auf dem Weg dahin, weil das alles, was hier ist, die ganzen Beete waren vorher nicht da und das habe ich jetzt so innerhalb von dreieinhalb Jahren alles so nach und nach gebaut.
Ja, und ganz viele kleine Sitzinseln auch. Man kann sich ja gar nicht entscheiden, wo man sitzen möchte. Wir sitzen jetzt tatsächlich am Kaffeetisch vor der Laube, auf der Terrasse, aber du hast doch noch eine Feuerschalenecke.
Genau, wir haben die Feuerschalenecke, wir haben hinten das Sonnendeck, das halt auch so ein bisschen zugebaut ist mit Pflanzen, mit Wein, mit Flieder, dass es geschützt ist. Man kann sich halt auch auf die Trockenmauer setzen, die gleichzeitig ein Hochbeet ist. Oder halt auch gerne vorne unter dem Apfelbaum. Da sitzen wir halt in der Tat viel, wenn Käthe auch dabei ist, weil die dann vorne gerne im Baum klettert. Oder
Käthe ist deine Tochter.
Ist meine Tochter, genau. Die dann halt in der Sandkiste ist oder so. Und dann, oder das Planschbecken steht da, dann sind wir halt eher da. So, aber der Top-Platz sozusagen ist komischerweise immer noch der, wo wir sitzen. Also das ist der, wo ich, wenn ich alleine bin, am ehesten mich aufhalte, wenn ich nicht arbeite. Dann sitze ich hier und...
Warum? Einfach falsch?
Ja, er ist geschützt einigermaßen durch die Laube. Hört man die Straße nicht so sehr laut. Also es ist eine vierspurige Straße hier direkt dahinter. Flughafen haben wir heute zum Glück nicht. Und man hat auch den besten Blick vorne auf den Weg. Na, also es ist schon so ein bisschen
kann gucken,
so...
Wer so vorbeikommt und winkt. Genau.
So ein Gafferplatz irgendwie, wo halt die Leute dann da am Weg lang gehen und man kann die dann halt halt auch beobachten, wie sie lang gehen. Und ich glaube, das macht es eigentlich so aus. Und er ist halt sonnig, man hat die Markise auch. Und die Sonne läuft halt hier genau auch vorne lang und man kann hier sich halt auch sonnen. Also man kann alles machen, was man braucht.
Jetzt nicht von der Optik, aber an sich ist es ja schon ein klassischer Kleingarten, eine klassische Kleingartenparzelle, die du hier hast, mit Gemüseanbau, mit Rasen, mit Stauden.
Also man muss ja diese zwei Drittel, ein Drittel auch so ein bisschen erfüllen. Ich glaube, da bin ich noch nicht ganz, okay, selbst wenn man jetzt die Baumkrone mitrechnet, aber mir ist halt wichtig, dass ich auch anbaue, dass man halt es zumindest versucht. Also ich habe angefangen und ich habe vorher noch nie angebaut und dementsprechend mache ich natürlich Fehler und Sachen funktionieren nicht, aber das hält mich jetzt nicht oder überhaupt nicht davon ab, das zu tun, sondern ich mache halt einfach weiter.
Die Regel, die zwei Drittel, ein Drittel, für die, die es nicht wissen, es gibt ja das Bundeskleingartengesetz.
Genau.
Hört sich jetzt spießiger an, als es ist eigentlich?
Ja, schlussendlich schon. Und man muss halt zwei Drittel soll man halt sogenannte Nutzfläche halt haben, wo man halt Gemüse anbaut oder Obst hat oder was auch immer man damit macht. Und die das letzte Drittel ist halt Rasenfläche, Blumenfläche, sowas.
Und das macht ja eigentlich auch jeder gerne oder du machst es gerne. Wir naschen hier auch gerade Trauben, die du gerade jetzt kurz vor dem Gespräch hier von der Rebe gepflückt hast.
Die Weintrauben noch gepflückt. Also es ist unterschiedlich hier im Verein. Also es gibt ja durchaus auch relativ viele Parzellen, die halt wenig bis gar nicht anbauen, die das halt dann hier als Grill- und Freizeitfläche so nutzen, aber die ziehen halt auch so langsam nach. Also selbst so die ältere Generation hat mittlerweile so ein, zwei Hochbeete da auch stehen und so für die jüngere Generation ist es vielfach halt fast selbstverständlich, dass die anbauen. Das ist irgendwie ist ja auch ein Stück weit ein Trend.
Aber du hast ja irgendwie alles im Garten. Melone gibt's, Weintraube gibt's, Süßkartoffel, dann die Klassiker, Radieschen, Tomaten. Ist alles dabei, oder?
Ja, aber auch alles eher einfache Dinge. Also so Radieschen, Tomaten, da kann man so viel nicht falsch machen. Also es sei denn, hier sieht man halt, ich habe halt zu spät zurückgeschnitten oder nicht richtig ausgegeizt. Melone wächst von selbst, Radieschen auch. Da geht auch keine Schnecke bei und so. Und auch beim Lauch und der Wein, das geht auch. Das sind halt alles noch so ein bisschen so Basic-Sachen, wo ich halt versuche, so ein bisschen da reinzukommen. So, also so beim Salat habe ich schon gemerkt, da muss man so ein bisschen am Ball bleiben. Gerade wenn es so ein bisschen nasser und feuchter wird, weil dann kommen die ganzen Schnecken und fressen einem das weg. Aber so die Basics klappen mittlerweile ganz gut. Also selbst das war anfangs anders.
Ja, du probierst vieles aus, was Gemüse- und Obstanbau angeht, aber zum Selbstversorgen reicht es wahrscheinlich noch nicht.
Nee, noch lange nicht.
Durch den Sommer seid ihr jetzt wahrscheinlich gekommen.
Ja, also wir haben jetzt schon viel verwendet. Ich habe jetzt Tomatensauce auf paar Monate im Voraus gemacht und so, weil wir einfach dennoch, weil es so gerade zum Herbst ist es halt oft so, dass du gar nicht genau weißt, wohin mit dem ganzen Kram. Und dann musst du quasi auf Halde produzieren, was ich dann halt auch versuche. Wir haben ganz viel Apfelgelee. Aber dieser Ausprobieren-Ansatz, der zieht sich ja durch den ganzen Garten und halt auch in den Beeten, weil ich finde es halt nicht so schlimm, wenn es halt auch nichts wird.
Deine Frau und du, wovon lasst ihr euch inspirieren?
Also häufig sehe ich irgendwelche Dinge. Also zum Beispiel die Hochbeete, die Bewässerung durch die Ollas in den Hochbeeten, das sind alles Dinge, die ich gesehen habe. Die Laube, also zum Beispiel die Graffitis an der Laube, da habe ich irgendwo in einem Gartenverein hier in der Nähe, habe ich eins gesehen, wo jemand illegalerweise was an die Laube gesprüht hatte und ich fand halt den Grundgedanken so geil. Diese Graffiti-Kultur in diesen spießigen Kleingarten zu holen. Und dadurch lasse ich mich halt immer inspirieren und viele Sachen, die ich mache, entstehen halt auch durch Fehler. Ich habe so einen Steingarten in die Terrasse eingebaut, was aber eigentlich eine Sandkiste werden sollte für Käthe, wo ich halt einfach einen Fehler gemacht habe und dann gucken muss, wie ich den Fehler wieder korrigieren kann. Und so entsteht halt viel und halt auch dadurch, dass ich nicht so gut bin im Bauen, also viele Dinge sind halt einfach schief, was dann aber insgesamt wieder so einen Charme hat. Und dieses Ausprobieren, das ist so der Ansatz, der sich hier so durchzieht, also durch jedes Beet, egal welches Beet man hier anguckt. Da gibt es meistens irgendetwas, was nicht funktioniert hat, anderes, was gut funktioniert hat. Zum Beispiel die rote Beete dieses Jahr war der Hammer, also wir hatten so violette, quasi lila Möhren und so Sachen, die man dann halt einfach ausprobiert, wo ich weiß, okay, das werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen, weil das hat gut funktioniert. Aber bis man da ist, was man weiß, was gut funktioniert, das dauert halt ein paar Jahre.
Ich wollte gerade sagen, man kann jetzt gar nicht sagen, das und das sind deine Vorlieben, was Stauden oder Pflanzen angeht, sondern ist ja wirklich von allem etwas.
Ja, das versuche ich halt auch. Also, dass ich halt sowohl hier jetzt so die, also rechte Hand so ein gemischtes Staudenbeet habe mit vielen Disteln. So was die Farbgebung angeht, finde ich, da kann man auch was machen, weil ich habe jetzt hier sehr viel Gelb durch den Sonnenhut und den Flieder, der jetzt nochmal gekommen ist sogar. Das könnte irgendwie noch ein bisschen bunter sein und ich versuche das halt auch möglichst eng zu pflanzen, weil umso enger man das pflanzt, umso weniger muss man schlussendlich pflegen. Was jetzt hier, also hier vorne vom Zaun siehst du ja den ganzen Giersch auch. So viel kann man gar nicht essen davon.
Hast du den Kampf gegen den Giersch aufgegeben?
So ein bisschen, ja.
Ja.
Also ich rupp das halt immer auf und habe auch gemerkt, es wird weniger dadurch. Aber insgesamt ist das nicht mein Freund, weil so viel kann ich nicht essen davon. Der kommt halt, also hier vorne hat er halt gewonnen, hier drüben habe ich noch nicht aufgegeben. Da ist noch nicht so viel drin.
Aber viele Disteln hast du schon, ne?
Ja, Disteln ist meine Pflanze.
Ja? Ja. Warum?
Sie war, also jetzt die Kugeldistel zum Beispiel, also die Kugeln sind alle ab. Die war ja auch Staude des Jahres letztes Jahr, weil das halt eine extrem gute Nutzpflanze ist, die sehr viel tut für Hummel, Bienen und sowas. Sie wächst einfach und ich finde, sie hat Charakter. Also ich mag die Distel so sehr, weil sie also Anfang eher so ein bisschen sehr robust, nicht unbedingt schön aussieht, auch die Stacheln hat und dann die Blüte kommt, meistens in so einem Lila oder vorne habe ich noch welche im Blau und so und wo du dann erst siehst, wie schön sie ist. Also die Schönheit kommt so im Subkontext, kommt ja. Er dann irgendwann raus. Und das hat, glaube ich, viel mit mir zu tun.
Ja, das habe ich so gerade auch gesehen bei der wilden Karde, die ja keine Distel ist. Da wurde ich ja schon belehrt gerade von dir. Aber das ist ja auch so eine Pflanze, wo man denkt, auch völlig unterschätzt. Sie ist ja gnadenlos schön eigentlich.
Genau. Ja. Und deswegen, ich habe ja auch eine Distel auf meinem Bein tätowiert, weil das die Distel ist so meine Pflanze, also die drückt auch so meine Persönlichkeit so ein bisschen aus. Und deswegen will ich möglichst viel von denen auch haben.
Du hast ja auch immer irgendwie ein Projekt am Laufen, was du jetzt noch zu tun hast im Garten.
Ja.
Was ist dein aktuelles Projekt?
Also mein nächstes Projekt wird eine Benjeshecke, also für die ganzen Igel und Insekten. Und davor will ich so einen kleinen Teich haben, das habe ich mir jetzt abgeguckt. Und ein Hügelbeet will ich noch bauen.
Die Hecke ist, das sind alte Stämme und
genau.
Äste, die zusammen zu
einer. Also macht halt quasi so Stämme im Boden, so einen Meter Abstand. Und dazwischen dann, ähnlich wie im Hochbeet, macht man so unterschiedlichen Schnitt rein, von grob zu fein. Und da könnte ich dann nachher sehr, sehr viele kleine Tiere, wenn sie hoch ist, auch Vögel drinnen aufhalten. Und wenn davor dann noch so ein kleiner Teich ist, dann ist das optimal.
Kannst du denn überhaupt jetzt gerade ruhig hier sitzen und erzählen und einen Kaffee trinken oder juckt es schon wieder in den Fingern und
es ist besser
du musst
geworden.
Was tun?
So, es war schlimmer früher. Also als hier noch gar nichts war, da hat es halt so sehr gejuckt, dass ich weil ich wollte hier so meine Handschrift haben oder das, was ich so gut finde. Und deswegen habe ich eigentlich nur, also von der Laube bis alles, was man hier sieht, habe ich dann halt gebaut. Und jetzt so, ich glaube, dieser Sommer war so mit der erste, wo ich halt auch mal eine Stunde auf der Liege lag in der Sonne.
Nach das, 3,5 Jahren Kleingärtner da sein.
Aber das ist halt aber auch typabhängig, weil ich bin halt so der, ich komme dann halt auch morgens um 8 hierher und will dann halt, hab das und das vor heute und das mache ich dann auch. Und leider habe ich meistens irgendwas vor.
So ein Garten schult einem ja auch in Sachen Gelassenheit, ne? Also irgendwie, man übernimmt einen Garten und hätte den gerne so, aber das dauert natürlich nicht ein paar Wochen, sondern tatsächlich Jahre.
Ja, und das waren halt auch Fehler, die ich gemacht habe, weil Gelassenheit und vor allem sowas wie Geduld ist ein wichtiges Stichwort. Weil ich glaube, wenn man einen Garten übernimmt, muss man sich den erstmal ein Jahr einfach nur angucken. Also erstmal nur gucken, wo, was wächst wo und wann und wie und wo ist der beste Platz, wo ist der meiste Schatten. Und das habe ich nicht so komplett durchgezogen, sagen wir es mal so. Und auch dadurch dann halt wiederum Fehler gemacht. Immer.
Aber aus den Fehlern lernt man ja.
Ja, klar. So, das würde ich jetzt dieses Mal anders machen.
Wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, so, wir werden jetzt Schrebergärtner?
Das war jetzt so vom Ursprung her kindbedingt. Also war halt so, Kete war, weiß nicht, 1-2 Jahre alt und mit Kind muss man halt auch viel raus. Also einen Hund haben wir auch noch, also müssen eh viel raus. Und wir hatten dann quasi so eine Stammroute hier durch, parkähnliche Kleingärten. Und so sind wir dann quasi auf die Idee gekommen, ja, hätten wir auch ganz gerne. Und dann haben wir uns halt beworben bei verschiedenen Kleingärten. Dann glücklicherweise bei dem, der am dichtesten zu unserer Wohnung ist, hat es dann geklappt. Genau, und dann hat er uns verschiedene Gärten gezeigt, 2 Stück. Den hier und noch einen weiter drin in der Kolonie. Kleiner, viel, viel ruhiger. Aber wir wollten halt den hier haben, wegen der Hütte. Also die Laube hatte so einen anderen Charme, als sie jetzt hat, aber sie hatte von Anfang an einen gewissen Charme. Und hier war halt nicht viel. Also hier konnte man sich von Anfang an sehr austoben.
Stimmt, das war gar nicht so, hast du es vorhin noch gesagt, irgendwie eine große Rasenfläche, ein langer, gerader Weg auf die Laube zu und ein kleines Beet hier vorne, sonst war nichts.
Also der Weg hier hat das quasi in 2 genau gleich große Teile geteilt. Der Apfelbaum war da, vorne die beiden Beete waren da, also sind so längliche Beete vorne, genau hinter der Hecke. Und hier rechts neben der Laube war halt auch noch ein längliches Beet und das war alles, was hier war. Nicht, also sonst gar nichts. Ach doch, der Zaun war. Also diese grüne Farbe, also das Kiwi-Grün, das war in der Tat schon da.
Ach, auch in der Farbe?
Ja. Also ich habe es nochmal übergestrichen, aber das Kiwi-Grüne ist, glaube ich, das, was von dieser Parzelle übrig geblieben ist. Die Kiwi-Grüne Farbe, weil die fanden wir auch gut.
Ja, und das spiegelt sich jetzt auch wieder in der Laube.
Genau.
Die ist bunt, würde sagen Fliederfarben mit Kiwi-Grünen Fensterrahmen an der Tür. Und an den Seiten Graffiti, das hattest du ja auch gerade schon
erzählt. Genau, und von innen habe ich die halt auch grün gestrichen, die Laube. Wir hatten es erst weiß gestrichen, aber das hatte dann so einen, gar keinen Charme. Und deswegen haben wir dann halt grün genommen. So, und so haben wir dann quasi das im ästhetischen Sinne quasi fortgesetzt, was man hier draußen schon sieht. Und das Flieder war halt, ich habe halt Käthe gefragt, welche Farbe sie gerne hätte für die Laube. Und dann war das halt die Farbe.
Hätte auch rosa mit Glitzer sein können.
Ja, ich bin froh, dass kein Einhorn drauf ist.
In großen Städten sind die Wartelisten ja oft recht lang für Schrebergärten. Mhm. Wie lange habt ihr jetzt genau gewartet, bis ihr diesen Garten angeboten bekommen habt?
Das hat kein Jahr gedauert in der Tat. Also es ging zügig. Bei den meisten kleinen, also mal bis auf so eine Warteliste, dann wirst du halt mal eingeladen und musst mit denen reden und die einen wollen dann keine Kinder, weil die sprechen ja und so das volle Programm haben wir halt auch durchgemacht. Und hier war es quasi so, dass wir eingeladen wurden vom Vorstand, mit dem Vorstand einen Spaziergang gemacht haben und der dann quasi entschieden hat, so, das passt.
Habt ihr denn Vorerfahrungen in Sachen Gärtnern oder ist das jetzt alles Neuland hier mit dem Schrebergarten?
Das war Neuland, so, weil ich hatte zu Hause, meine Eltern hatten einen Garten, wo auch ein bisschen angebaut wurde, aber das habe ich irgendwie als Kind kaum wahrgenommen. Also für mich war der nur blöd, wenn ich Rasen mähen musste oder so. Und ich habe mich da auch nie so wirklich mit beschäftigt, so richtig viel. Also es kam wirklich jetzt erst in diesen 3,5 Jahren. Krankenwagen.
Du hattest vorher ja selbst auch eine völlig andere Vorstellung vom Kleingärtner-Dasein, oder? Ich meine, ich sage jetzt mal Stichwort Spießigkeit. Jetzt bist du selber einer.
Ja, also ich sage halt immer, wir sind die neuen Spießer, weil irgendwie ist man spießig, finde ich, auf eine Art. Weil ich finde, man hat so seine Philosophie vom Gärtnern oder von dem, was man hier baut, was man macht, projektmäßig. Aber es ist trotzdem irgendwie ein Tick spießig, nur halt auf eine andere Art. So diese klassische Spießigkeit, den Rasen mit der Nagelschere zu schneiden und so den ganzen Kram, den habe ich halt definitiv nicht. Den gibt es auch. Ich finde aber schon, dass es damit zu tun hat. Und umso mehr man irgendwie da reinwächst, umso mehr sieht man das halt auch bei anderen, aber auch bei sich selbst. So, also ich würde mich da jetzt gar nicht so irgendwie ausnehmen. Ich setze es nur anders um. Aber nichtsdestotrotz habe ich ein Kind, einen Garten,
einen Hund,
und der Garten hat halt auch Grenzen. Ne? Ich habe da jetzt zwar Wein an der Grundstücksgrenze, aber nichtsdestotrotz hat der Wein den Sinn, dass er hoch wächst und ich mit den Nachbarn eventuell nicht durchgehend was zu tun haben will. Und ich finde, da fängt es ja schon so ein bisschen an.
Ja, aber dass man sich so ein bisschen zurückziehen will in seinem grünen Fleck, ist das jetzt spießig?
Nee, aber ich finde, es hat so ein bisschen damit zu tun.
Ja, okay.
Und deswegen ist es so die neue Spießigkeit, aber jetzt nichts Negatives. Ich versuche das ja eh immer mit Humor zu sehen. Also alles, was ich hier mache. Und das gehört halt dazu. Und ich mache es halt einfach nur bunter, aber nichtsdestotrotz ist es ein Kleingarten, ist es ein Kleingartenverein, der aufgemischt gehört. Und darin sehe ich so ein bisschen halt auch meine Aufgabe. So, dass so ein bisschen eine andere Kultur da reinzubringen, eine gewisse Lockerheit, dass das hier halt auch offen ist. Ne? Also eine Heckenhöhe von 1,40 hat ja auch einen Sinn. Ne? Das ist, wo man denkt, oh, das ist eine total spießige Vorschrift, warum muss meine Hecke genau 1,40 hoch sein? Aber die muss so hoch sein, damit man vom Weg in den Garten gucken kann.
Damit auch andere dieser grünen Fläche haben.
Genau. Und das finde ich halt überhaupt nicht spießig, sondern total sinnvoll. Weil, dass man sich halt nicht so abschirmt, ne? Dass man halt die Leute reingucken lässt, dass man kann auch das Tor auflassen, die können hier reinkommen, ist mir völlig Wumpe, ne? Aber das ist halt der Sinn einer 1,40 Meter hohen Hecke. So, und das ist irgendwie spießig, aber irgendwie auch nicht.
Ja, und ganz spießig engagierst du dich ja auch im Verein oder warst du Schriftführer?
Ich war 2 Jahre Schriftführer.
Auch eine Erfahrung wahrscheinlich.
Ja, also auf jeden Fall, weil da muss man sich halt dann mit all diesen Leuten halt auch auseinandersetzen, argumentativ. Auch mit Punkten, wo man dann eventuell nicht weiterkommt. Aber ich habe halt einfach auch gemerkt, ich schaffe es zeitlich nicht. Also mit Job, Kind, Garten, dafür dann noch die Zeit zu haben, das habe ich einfach, ich habe es einfach nicht geschafft. So, und da hatte ich auch so ein bisschen eine naive Vorstellung, ja, ab und zu mal treffen, Protokoll schreiben. Aber es ist halt viel, viel mehr. Und das, was die Leute hier machen im Ehrenamt, egal welcher Couleur, du musst erstmal Leute finden, die das machen. Und davon gibt es nur noch sehr, sehr wenige, die sich überhaupt in irgendeiner Weise engagieren wollen.
Es gibt immer mehr Leute, die einen Schrebergarten haben wollen. Wir sind ja selber vorhin einmal durch die Kolonie gelaufen. Man sieht ja hier, da schon ein Trampolin da. Ist heute auch Gartenarbeitstag. Nein, nicht Gartenarbeitstag.
Gemeinschaftsarbeit.
Man sieht schon, dass es einen Generationswechsel gibt in den Gärten.
Ja, also da gab es, glaube ich, auch vor 2 Jahren so eine Umfrage hier in Hamburg. Ne, also wie sich so die Altersstruktur, die Bildungsstruktur, also was für Leute haben jetzt halt einen Kleingarten. Und da sieht man halt jetzt schon, dass so die ganz Alten so langsam rausgehen, also quasi raussterben auch in Teilen, muss man ja leider sagen. Und damit halt auch sich der Verein ändert und halt auch die Kultur. Und es sind halt in der Tat meistens eher die Älteren, die sich engagieren. Und die Jungen, die dann nachwachsen, das ist eher weniger der Fall. Und das sieht man ja nicht nur jetzt in Kleingärtenvereinen. Ich glaube, das ist so ein generelles Ding. So, wo halt Leute teilweise nachkommen, aber auch teilweise nicht. Es ist irgendwie so beides, finde ich, weil der Garten ja schon so ein Trendthema ist. Das sieht man ja überall, also schlussendlich Instagram, Blogs und so. Da sieht man ganz, ganz viele Leute, die jetzt so nachkommen und auch dem so einen politischen Drive geben, ne, mit Selbstversorgung, biologisch. Und ne, es kommt da alles aus einer bestimmten Richtung meistens, wobei die andere Richtung ja auch versucht, langsam da reinzukommen. Und die drängen auch in die Kleingärten. So, und so hast du momentan, glaube ich, so ein Mischgefüge an Leuten, die extrem engagiert sind, die halt einen Naturgarten haben wollen, ne, wo man als Laie von außen betrachtet denkt, da ist nur Unkraut. Dann hast du so die ältere Generation mit dem ganz geraden Kram und so die anderen Leute so ein bisschen wie ich so dazwischen in irgendeiner Ausprägung. Ich glaube, das rückt sich gerade zurecht. So, und da bin ich halt sehr gespannt, was schlussendlich bei rauskommt. Weil die Leute, die jetzt kommen und sich engagieren und fordern, da ist halt die Frage, ob die das in 2 Jahren immer noch machen. So, und darauf bin ich halt gespannt, wie sich das so zurechtrückt, was passiert und wie die Kleingärten selbst, also die ganzen Vereine, sich modernisieren. Also wir sind da ja relativ weit, ne, mit diesen, also vorne, ne, hast du gesehen, diese Hochbeete, die sie verpachten, wo halt ältere Leute, die halt keinen Garten mehr nehmen können, sich ein Hochbeet nehmen können oder halt auch Leute, die keinen Garten kriegen. Und da machen wir ja schon relativ viel, halt immer auch mit dem Gedanken, uns zu öffnen ins Viertel, dass die Leute, die hier durchgehen, einfach auch sehen, hier, die bauen nicht nur Zäune und wollen ihre Ruhe, sondern die wollen Kontakt mit der Außenwelt haben. Und so kriegt man ja einen anderen Drive da rein.
Wie kommt das an, die einzelnen Hochbeete, die ihr verpachtet, für Leute, die keinen ganzen Garten bewirtschaften können oder wollen?
Ja, die sind alle weg.
Alle weg?
Ja, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Halt auch, wir konnten halt die Warteliste dadurch kürzen. Aber es gibt halt auch einfach Leute, die wollen gar nichts anderes. So war jetzt so eine große Parzelle, das ist ja so der Standardspruch der alten Leute. Das ist auch viel Arbeit. Und das stimmt.
Weil es ist viel Arbeit, die Spaß macht.
Ja, genau. Aber man muss es, ne, es gibt auch Leute, die kommen in den Garten und sind dann nach einem Jahr wieder weg, weil sie es einfach nicht packen. Und weil sie ja halt doch keinen Bock haben, da jetzt sich 2 Stunden mit dem Girsch zu unterhalten oder so.
Das muss ich sagen, das habe ich selber auch völlig unterschätzt, wie viel Arbeit das doch tatsächlich ist. Aber das Gute ist, dass ich selbst an der Girschbekämpfung und am Unkrautgärten noch Spaß habe.
Ja, es ist halt auch sehr meditativ, finde ich. Also für mich ist es, also mir geht es gut danach. Aber wenn man darauf jetzt so null Bock drauf hat und eigentlich nur Erholung will und so auf eine bestimmte Art, dann würde ich mir keinen kleinen Garten holen. Und die Leute gibt es auch. So, also es ist definitiv ein ziemlicher Wandel in Gange gerade. Und ich hoffe halt, die kriegen es auf die Spur, das zu nutzen.
Euer Verein wurde ja auch ausgezeichnet letztes Jahr, weil er besonders innovativ ist.
Ja.
Also unter anderem wegen der Hochbeete, die ihr verpachtet.
Genau, das war halt so ein Bundeswettbewerb, Gärten in Städtebau hieß der, wo halt so ganz viele Kleingärten aus ganz Deutschland dran teilgenommen haben. Und am Schluss war quasi das Finale, wo man dann Gold, Silber oder Bronze kriegen konnte. Wir haben Silber gekriegt. Was völlig okay ist, weil für Gold ist es nicht ausreichend, was wir tun. Aber es ist immer noch mehr, als andere tun.
Ich wollte gerade sagen, es sind ja Ansätze so da. Ich habe mir euren Bewerbungsfilm angeguckt. Da hat so eine Frau, eine Gärtnerin so schön gesagt, die an diesen verpachteten Hochbeeten stand. Ja. Das ist wie so ein kleines Dorf.
Ja, das ist auch.
Also, ein Dorf mitten in der Großstadt.
Also gerade hier, ne, wo man hier die Hauptstraße hat, unter der Woche Flugverkehr hier drüber, also nicht gerade leise. Aber es ist komischerweise, die Straße ist quasi nicht da. Also das Dorf fängt hier so ein bisschen an. Ich weiß ganz genau, wer hier drüben die Gärten hat. Ich kenne die persönlich. Ich weiß auch, wer da hinten die Gärten hat, weil man mit den Leuten halt immer auch schnackt. Ne? Also unabhängig davon, ob man die jetzt total gerne hat oder welchen Fußballverein die unterstützen, das ist relativ wurscht, weil man hat eine Gemeinsamkeit und das ist der Garten.
Du gärtnerst ja nicht nur, du bloggst ja auch. Gartenbaukunst heißt dein Blog. Warum der Name?
Den Begriff Gartenbaukunst habe ich von dem Lied Let's Every Rock von Tokotronic. Eine meiner Lieblingsbands, wo es heißt, die Gartenbaukunst wird hier auch gerne gepflegt. Und ich fand halt dieser Begriff Gartenbaukunst passt so zu diesem Gedanken der Spießigkeit, den wir vorhin hatten, weil er ist irgendwie altbacken, also hört sich irgendwie so an, aber trotzdem modern. Und ich habe halt versucht, diesen Begriff ein bisschen mit Inhalt zu fühlen. Also auch was Kunst angeht, ist ja so ein bestimmter Ansatz, den ich verfolge, und deswegen passt der Name so gut.
Was ist der Ansatz?
Der Ansatz, der hat sich in der Tat so ein bisschen entwickelt. Ich hatte halt angefangen damit eher zu dokumentarischen Zwecken.
So ein Gartentagebuch.
Genau, dass ich halt weiß, was habe ich hier gemacht, wie sah es vorher aus, wie sah es nachher aus, und was hat sich so getan, auch was habe ich für Fehler gemacht und so. Und dann habe ich so beim Schreiben gemerkt, dass ich ja schreiben kann. Also dass ich irgendwie so eine bestimmte Art habe, Leute Dinge zu vermitteln. Halt auch, ich baue immer irgendwelche Musikvideos ein, die dann so das Motto dieses Artikels sind. Oder ist auch sehr biografisch, weil ich häufig Geschichten auch einbaue, die ich selber erlebt habe oder zu Hause hatte. Und komme dann irgendwann darauf zu sprechen, was ich eigentlich sagen will. Also irgendein Bauvorhaben. Und das ist so eine bestimmte Art, so den Garten zu vermitteln, der, glaube ich, Leuten so ein bisschen was bringt. Ne? Weil ich wollte dann nicht einfach nur so Bautipps geben, sondern halt Geschichten erzählen, in gewisser Art. Und dahin hat sich das Ganze entwickelt, so nach und nach irgendwie. Das war nicht am Anfang da, aber das kam dann irgendwie so durch. Und dann habe ich auch angefangen zu gucken, überhaupt, was gibt es für Blogs und was mache ich denn anders als andere und wo könnte so ein bisschen meine Lücke sein, weil so ein paar Leser will man ja auch haben.
Wie würdest du deine Lücke jetzt beschreiben? Es ist ja nicht das klassische Gärtnern oder nicht die klassischen Gärtnertipps, sondern eher so eine Art dein Blick auf...
Es ist, glaube ich, so ein, wie soll ich sagen, popkulturell geprägter philosophischer Ansatz des Scheiterns. So würde ich mal sagen. So, weil ja, ich finde, dieses Scheitern ist wichtig. Das muss man aushalten können im Garten. Auch wenn Dinge nicht so aussieht, wie man sie vorher in irgendeinem komischen Blog gesehen hat. Also nicht so gerade, nicht so toll. Denn das Blatt ist jetzt nicht grün, sondern da ist Mehltal drauf. Ja und? Mach ich halt weiter. Und das wollte ich halt zeigen. Also um halt auch Leute in den Garten zu holen, die da vorher nicht so viel mit zu tun haben. Oder die halt auch Angst davor haben, das zu machen. Und darf ich halt den Leuten einfach sagen, machen.
Das heißt, für dich ist Gärtnern auch eine Art Popkultur?
Ja, auf jeden Fall. Also ein sehr popkulturelles Phänomen, gerade momentan, wo ganz, ganz viele bei den Blogs, bei Instagram, hier in der Stadt, auch dieses urbane Gärtnern, was ein sehr, sehr großes Thema ist, oder nimm das Bienenthema, was sehr, sehr aufgeblasen ist gerade, und sich überall in den popkulturellen Medien auch wiederfindet, durchaus. In unterschiedlicher Ausprägung und durchaus auch diskutabel. Und ich finde es halt wichtig, dass man auch drüber redet, über das, was man tut. Und halt einen Ansatz hat und im Idealfall noch eine Meinung.
Wie gehst du denn beim Bloggen vor? Also wie entscheidest du, ach, darüber schreibe ich jetzt mal was?
Also ich schreibe eigentlich über fast alles, was ich mache oder baue oder irgendwie tue. Es kommt nur mehr darauf an, wann ich es veröffentliche. Und das mache ich auch nicht unbedingt von der Jahreszeit abhängig, sondern eher davon, wann es fertig ist. So, weil die Artikel, da brauche ich locker 2 Wochen oder noch länger für einen, und ich brauche halt immer so ein paar Ideen. Und wenn die nicht da ist, dann veröffentliche ich es auch nicht. Sondern ich warte halt, bis es da ist, bis es irgendwie rund ist, und es muss dann auch zu Hause durch den TÜV gehen.
Wer ist der TÜV?
Meine Frau, die dann relativ viel meistens da rauskürzt oder sagt, du laberst oder das kannst du so nicht schreiben. Und so dauert das halt immer relativ lange, bis so ein Text rund ist. So, und so soll er auch sein, weil ich will schlussendlich auch auf eine Art unterhalten. Das kann man schon sagen. So, also dass ich will die Leute mitnehmen. Die sollen hier reinkommen und sollen halt aufgrund von 2 Bildern und dem Text ungefähr wissen, wie es hier aussieht und was ich mache. Also man soll eigentlich denken, ja okay, das will ich jetzt auch machen.
Du willst ja die Leute auch nicht nur fürs Gärtnern begeistern, du willst ja auch ein bisschen was bewegen.
Ja, es ist schon auch ein politischer Ansatz, dass die Leute sich halt auch ein bisschen engagieren. Also dass sie halt einfach wissen, was momentan passiert. So, für mich geht es darum, dass den Leuten klar ist, dass man nicht immer warten kann, bis irgendwas passiert, bis irgendjemand gesagt, so, wir machen das jetzt so, sondern sie müssen es einfach selber tun. Und dieses selber tun passiert hier im Garten, in jedem Garten, in jeder Stadt. Und das sollen die halt einfach tun und keine Angst davor haben, dass es irgendwie schief geht.
Du überlegst ja auch immer ein paar verrückte Sachen über die Graffitis an deiner Laube, haben wir schon gesprochen. Da hast du auch einen Aufruf im Internet gestartet und ein paar Künstler eingeladen.
Genau.
Dann gibt es zum anderen aber auch das Blind Date. Kannst du das mal kurz erklären?
Also das Blind Date, genau, das war auch noch so eine Idee. Also meine erste gute Idee beim Bloggen sozusagen. Weil ich hatte dann recherchiert und ich habe gemerkt, ich schreibe was, veröffentliche das und irgendwie liest es keinen Schwanz. Ne? Also warum kommt dann niemand, der in meinem Blog jetzt was liest? Und so habe ich mich dann damit beschäftigt, wie ich eine gewisse Verbreitung da reinkriege. So, und ich habe dann halt daraufhin das Blind Date quasi entwickelt, wo ich sage, das ist das Thema. Ne? Wir nehmen uns immer ein Lied aus dem popkulturellen Kontext. Dass irgendetwas mit Garten zu tun hat. Also Strawberry Fields Forever oder Millions of Peaches oder irgendwas, was halt in den Kontext reinpasst. Dann frage ich halt ganz, ganz viele Leute, wollt ihr mitmachen? Und die Leute sollen dann halt zu diesem Lied etwas schreiben. Irgendwas, ist egal. Ne? Es kann ein persönliches Erlebnis sein, was mit dem Lied zusammenhängt. Es kann ein Gartenthema sein, ne, weil das Lied geht dann halt irgendwie über Garten oder über eine Pflanze oder irgendwas. Und ich glaube, das Coole an dieser Idee ist, dass es viele unterschiedliche Blogs sind, die dieses Format aber nutzen, um eben nicht über ihren Garten zu schreiben, sondern auch mal was anderes zu tun. Weil ich habe das Gefühl, dass viele Blogs gerne auch mal aus ihrem Korsett ausbrechen möchten und mal was ganz anderes schreiben möchten. Und das können sie halt durch dieses Format. Und so kriege ich halt relativ viele Leute doch dazu, da irgendwie mitzumachen, weil die Lust haben, darüber zu schreiben. So, weil die Lieder haben ja immer irgendein Thema. Also meistens ist eine Pflanze, nur das Einfallstor und Eis nicht geht. Meistens geht es irgendwie über Liebeshex oder das ist meistens das Thema so der Lieder. Und darüber schreiben die Leute dann auch.
Und wie geht's eigentlich Smurfy?
Smurfy.
Ja, zur Erklärung, Smurfy ist ein kleiner, blauer, etwas grummeliger Gartenzwerg, den du jetzt auf große Spendenreise geschickt hast.
Mhm. Genau, also Smurfy habe ich gefunden, hier im Gartenverein, gar nicht so weit von uns. Da war halt die Farbe völlig abgeblättert und so. Und ich habe mir dann überlegt, okay, ich male den jetzt neu an. Ich habe dann halt so eine Vermummung, also der ist vermummt mit so einem Tuch über dem Mund, was rot angemalt ist. Guckt ein bisschen böse, es hat so ein kleiner Terrorzwerg, so. Also soll ich auch zu mir passen. Und beim Anmalen ist mir halt der Film Amelie eingefallen, wo ja auch, also die wunderbare Welt der Amelie heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Genau, wo halt auch so ein Gartenzwerg von Stewardessen mitgenommen wird und dann werden immer Fotos gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt mit Smurfy und verbinde das halt mit einem guten Zweck, also dass die Leute halt spenden können für NABU oder kein Bock auf Nazis oder für die Kindernothilfe. Und da haben sich dann über Instagram, ich glaube, 65 Leute gemeldet und jetzt läuft er halt von Station zu Station. Das Ganze dokumentiere ich auch, habe halt so eine interaktive Karte mit Fotos, dass jeder halt weiß, wo er gerade ist und was er halt auch gerade macht, weil die Leute sollen auch schreiben, was er gerade macht. Und das Coole ist halt, dass aus solchen Dingen, da entsteht dann immer irgendwie so eine Dynamik irgendwie. Das fängt irgendwie ganz langsam an, dann gibt es so Trickfilmaufnahmen aus Hannover oder wo er dann im Baum sitzt oder Hecke schneidet. Jetzt ist er gerade in Leipzig und jetzt wird er so Graffiti-Kunst auch machen. Also da wird er mitgenommen, die sprühen Bild und all so ein Kram. Ist der Wahnsinn, was die Leute dann machen aus so einer Grundidee.
Der erlebt richtig was, der kleine Terrorzwerg.
Ja. So, der wird jetzt locker ein Jahr unterwegs sein. So, und sowas finde ich echt cool, dass man dann die Leute auch einfach zusammenkriegt. Ne, die sollen nur 5 Euro spenden, die müssen den weiterschicken. Ne, also die haben da eigentlich nur Kosten von. Aber trotzdem machen halt so viele Leute dann mit bei sowas. Ne? Und wo jetzt nicht der Grundgedanke ist, ich will damit ganz viel Geld verdienen, sondern das ist ja ein rein gemeinnütziger Zweck schlussendlich.
Und wer möchte, so. Wer wissen möchte, wie man mitmacht oder wo Smurfy gerade ist oder wo er schon war, kann bei dir auf dem Blog gucken. Gartenbaukunst.net.
Net. Genau.
Nicht de net oder Hashtag Smurfy's Journey.
Genau.
Smurfy
bei Instagram.
IE.
Ja.
Du hast mal so schön gesagt, das habe ich jetzt irgendwo in deinem Blog gelesen, ich weiß nicht, ob es in einem Artikel von dir war oder in einem Artikel über dich, aber du hast mal gesagt, der Garten ist Ausgangspunkt einer Reise.
Mhm.
Wie ist das gemeint?
Also ich glaube, alles, was wir jetzt so in der jetzt knapp vergangenen halben Stunde besprochen haben, sagt das aus. So, also der Garten, wie er war am Anfang, wo halt nichts war, wie sich der Garten verändert hat, so habe aber auch ich mich verändert. Also jetzt so vor 3,5 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich hier jetzt einigermaßen entspannt sitzen kann und in ein Mikrofon reinspreche. Ich hasse meine Stimme. Vor ein paar Wochen war das Fernsehen hier, die mich den ganzen Tag verfolgt haben und ich an so einem Wettbewerb teilgenommen habe, hätte ich vorher nie gemacht. So, und durch den Garten, durch die Leute, durch das Schreiben, habe auch ich mich verändert. Und das ist ein sehr entscheidender Punkt, nämlich zum Positiven hin, weil ich sehr viel mehr an Selbstbewusstsein habe im Vergleich zu früher. Und das ist so die Reise, die, glaube ich, der Garten durchmacht, die aber auch jeder persönlich durchmacht, weil und das sieht man, wenn man durch die Kolonien geht, du siehst in jedem Garten, du musst ja eigentlich nur den Garten angucken und du weißt ungefähr, wem der gehört, ohne dass du die Person siehst. Also du weißt zumindest ungefähr, wie die drauf ist, und das hier so verwirklichen zu können, wie ich halt Bock drauf habe, das ist irgendwie so geil. 5 Minuten von zu Hause entfernt und halt auch Leuten noch was vermitteln kann, ohne dass die sagen, ich gehe denen total auf den Sack. Einige sagen das, aber das ist mir egal. Aber es ist mir dann halt auch egal. Und das sind so, das ist so diese Reise, finde ich, die man durchmacht.
Herrlich. Vielen Dank für das
gerne
spannende und interessante Gespräch.
Also wir können noch so 1-2 Stunden weitermachen.
Ja, das können wir jetzt machen. So. Machen wir ohne Mikro.
Okay.
Und schnuckeln noch ein bisschen Weintrauben.
Oh ja, ich hole noch ein paar.
Vielen Dank.
Gerne, danke, dass du hier warst.
Ja, so schnell geht's um. Das war sie, die 2. Folge von Übern Zaun, der Garten-Menschen-Podcast. Wenn ihr mehr über Björn wissen wollt, dann schaut doch mal bei Gartenbaukunst vorbei. Alle Infos gibt's in den Shownotes. Ein paar Bilder vom Interview findet ihr übrigens bei Übern Zaun bei Instagram. Schreibt mir doch gerne ein Feedback, hinterlasst eine Bewertung oder ihr könnt mich auch sehr gerne abonnieren. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr einen tollen Gartenmenschen kennt, den ich unbedingt mal treffen sollte, dann immer her mit euren Vorschlägen. Bis zum nächsten Mal, eure Caro.